So, erstmal guten Morgen an alle. Also mehr Steilvorlage als heute kann ich gar nicht kriegen für die Predigt. Es ist echt genial. Ich habe es vorhin schon, wie wir mit Klaus gebetet haben, hat er mich gefragt, was ich so für ein Thema vorbereitet habe. Und dann habe ich gesagt, mein Thema heute ist Heimatlosigkeit. Und jetzt will ich sogar als Überschrift noch ein bisschen ergänzen, mein Weg zurück nach Hause, weil über dieses Zuhause haben wir ja ganz viel gesprochen jetzt auch. Und wenn wir über das Thema Heimatlosigkeit nachdenken, dann möchte ich so das ein bisschen aufteilen zwischen innerer Heimatlosigkeit und äußerer Heimatlosigkeit. Und grundsätzlich geht es bei Heimatlosigkeit immer um Entwurzelung, um Verlust von einem mir vertrauten Zuhause. Zum Beispiel durch Kriege, Vertreibung werden Menschen aus ihrer Heimat, aus ihrem Zuhause geholt und müssen eben woanders wieder Wurzeln schlagen, sage ich mal. Und gut, wir erleben das jetzt natürlich auch in diesen politischen unruhigen Zeiten, erleben wir das, dass viele Menschen eben jetzt gerade auch auf dem Weg sind oder irgendwohin auf dem Weg, um eben woanders auch eine Heimat zu suchen. Aber wir kennen das auch aus der Bibel. Die Bibel beschreibt auch ganz viel, ich verlasse deine Heimat und gehe in ein neues Land zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch der Abraham. Der Abraham ist mit 75 Jahren, gab Gott ihm diese Anweisung, dass er seine Familie und seine Sippe verlässt und mit einem Teil seines Volkes eben das Haran verlässt. Das war ja ein Teil, ein Stadt- oder Landesteil, weiß ich jetzt nicht genau. Und ich glaube, auch bei ihm könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn er, wie er dann weggegangen ist mit den Menschen, glaube ich, dass er zwar irgendwann mal Heimweh hatte, weil er hat ja seine Familie und seine Sippe verlassen, aber ich glaube nicht, dass er in dem Fall heimatlos war, weil er direkt von Gott die Anweisung bekommen hat. Und weil ihm auch diese Anweisung von Gott wichtiger war als seine irdische Heimat. Er wusste, Gott war mit ihm. Also das ist nochmal was anderes. Und wen das dann interessiert, der kann das gerne mal nachlesen im 1. Mose 12, 25. Da wird es dann nochmal genau beschrieben, dass eben er, dass es ihm einfach wichtiger war, Gott zu gehorchen als in dieser irdischen Heimat zu bleiben. Oder ein sehr gutes Beispiel ist auch die Vertreibung. Gott selber hat auch schon sein Volk vertrieben. Da ging es um die Vertreibung, also es war ein Teil des Volkes Israel, wurde da gezwungen von Gott, eben ein Landesteil in Israel auch zu verlassen, um dann im Exil in Babylon zu leben. Das war 586 bis 538 vor Christus. Das war auch eine Art von Vertreibung, es war eine Vertreibung, aber die Gott selber ausgesprochen hat, weil er für ihn das Maß der Sünde voll war. Oder es gibt auch dann im Jahr 132 nach Christus, gab es dann nochmal einen jüdischen Aufstand und der wurde dann unter Kaiser Hadrian, das war der damalige römische Kaiser, niedergeschlagen. Brutalst niedergeschlagen und es war auch dann so diese endgültige Zerstreuung des jüdischen Volkes in alle Welt, wo sie dann eben überall auch dann versucht haben, ihr Leben neu zu gestalten. Und der Vollständigkeit halber muss man natürlich auch sagen, dass es auch dann wieder zu einer Rückführung kam. Das war dann 1872, ab da hat es dann in etwa wieder angefangen. Das ist ja bis zum heutigen Tag, wird das Volk Israel zurückgeführt und es geht auch noch weiter. Und das, was es da, also Gott zeigt dadurch auch, dass er eben zu seinem Bund steht, zu seinem dem Bund, zum Bund mit seinem Volk und es eben jetzt auch zurückführt. Das können wir im Hesekiel 34, 11 bis 13 nachlesen. Jetzt weiß ich nicht, ob es funktioniert. Genau. Ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und in ihr Land zurückbringen. Ich werde sie auf den Bergen von Israel auf die Weide führen, an den Flüssen und überall dort, wo Menschen im Land leben. Also da ist schon dieser Bund, den Gott schon mit seinem Volk beschlossen hatte, da führt er sein Volk jetzt wieder zurück und das, wie gesagt, das erleben wir schon die ganze Zeit. Und diese äußere Heimatlosigkeit bezieht sich aber nicht nur auf den Verlust eines Ortes, also hat nicht nur mit dem Verlust eines Ortes zu tun oder eines Landes, wo man eben vertrauensvoll aufgewachsen ist, wo man eine gemeinsame Sprache hatte, Kultur, Bräuche, Traditionen, wo wir uns einfach wohl gefühlt haben, so eine vertraute Umgebung, sondern sie ist eben auch zusätzlich ein Verlust von Nähe, von der Familie, von Eltern zum Beispiel, von Geschwistern, Verwandten und Freunden. Ich könnte es auch andersrum sagen, Heimat finde ich da, wo ich mich geliebt fühle und wo ich den Eindruck habe, auch geliebt zu werden. Das ist auch für mich Heimat. Es gibt Menschen, die das auch so ausdrücken. Es gäbe also noch ganz viel zu diesem Thema Heimatlosigkeit, diese äußere Heimatlosigkeit zu sagen, aber mein Schwerpunkt heute liegt auf dem Verlust dieser inneren Heimat, auf dem Verlust dieses inneren Zuhauses. Und was die Bibel dazu sagt, beziehungsweise das Wort Gottes. Und auch da spüre ich jetzt auch gerade wieder die Steilvorlage, das ist, also wir müssen da jetzt ganz weit zurückgehen, und zwar zum Zeitpunkt der Geschöpfungsgeschichte. Und wir müssen einfach verstehen, was Adam und Eva in der Zeit, wo Gott sie, nachdem Gott sie geschaffen hat, was sie da hatten, in welchem Stand sie da auch waren, dann warum es zu dieser Vertreibung geführt hat oder warum diese Vertreibung stattgefunden hat, beziehungsweise welche Konsequenzen das hatte. Ich komme zum ersten Punkt. Dieser allmächtige, lebensspendende, dreieine Gott formte am letzten Tag seiner Schöpfung, als Höhepunkt seiner Schöpfung, den Menschen Adam und Eva. Und er schloss nicht nur einen Bund mit den ersten Menschen, sondern Gott autorisierte sie auch als seine Kinder, ein Abbild, ein Abglanz seiner Herrlichkeit zu sein. Das haben wir heute auch schon gehört. Und über die Welt zu herrschen. Und ihr Ausgangspunkt war in der Liebe Gottes gegründet. Gott wollte seine bedingungslose Liebe mit den Menschen teilen. Es gab keine Defizite und es gab keinen Mangel. Und der Sinn des Lebens war den beiden durch diesen Schöpfungsakt in ihr Herz bereits hineingeschrieben. Und die Frage nach irgendwelchen Bedürfnissen, die gab es einfach nicht. Und die beiden mussten auch nicht kämpfen, um noch mehr geliebt zu werden. Die Liebe Gottes war die Grundlage ihres Seins. Ihre gesamte Identität war in Gott, dem Ursprung allen Lebens, gegründet. Also das muss was Wunderbares gewesen sein. Das kann man sich ja gar nicht so richtig vorstellen. Und das war dann auch ihr Ausgangspunkt, von dem sie dann in Verantwortung vor Gott und zu seiner Ehre ihr Leben gestalten durften. Absolut sicher, rundum versorgt bei Gott. Alles war sehr gut, denn wir wissen ja, Gott ist vollkommen gut. Dann kam es zu der Vertreibung. Das können wir im 1. Mose 3, 22 bis 24 nachlesen. Es gab dann noch den Satan. Und der Satan war ein Listiger. Und er hat die beiden eben getäuscht. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, da haben wir ja schon viel drüber gehört. Aber die beiden wurden getäuscht und belogen. Und die Konsequenz daraus war, dass sie gegen Gott rebellierten. Und die beiden wollten plötzlich Schöpfergott sein. Und das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist eigentlich, Gott hatte sie schon nach seinem Bilde geschaffen. Sie waren schon ein Abglanz seines, ein Bild von Gott selbst. Und es wurde in dem Moment ein Mangel erzeugt, den es vorher gar nicht gab. Sie wurden dann aus dem Garten Eden vertrieben, wo ihre angedachte Heimat war. Sie wurden nicht nur aus dem Garten Eden vertrieben, wo ihre angedachte Heimat war, ihr Zuhause, sondern sie wurden auch getrennt, und ich glaube, das ist das viel Schlimmere noch, von dieser persönlichen, sprich geistlichen Beziehung zu Gott. Und vor allen Dingen von dem Selbstverständnis ihrer von Gott gegebenen Identität. Das ist das Entscheidende auch. Und gleichzeitig fand auch ein Herrschaftswechsel statt. Jesus selber sagt es ja auch. Und zwar spricht er davon vom Herrscher dieser Welt, von Satan. Das können wir also begrenzter Herrscher dieser Welt, muss ich dazu sagen. Das können wir im Johannes 16,11 auch nachlesen, wenn wir vielleicht die nächste einblenden könnten. Also zu dieser Begrenztheit habe ich diese zwei Bibelverse noch mit aufgeführt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Er ist schon gerichtet. Er hat eine bestimmte Zeit hier auf Erden, aber er ist schon gerichtet. Und ich weiß ja, dass er das weiß letzten Endes. Und dann wurde der Teufel, der sie betrogen hatte, zu dem Tier und dem falschen Propheten in die Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt, und sie werden alle Ewigkeit gequält werden, Tag und Nacht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber so ist es dann auch. Das ist das, was im Wort Gottes steht. Aber was das Entscheidende, das viel Entscheidendere noch war, in diesem Moment des Gefallens, des Gefallen, war, also wo die beiden dann in Sünde fielen, war eben diese Geburtsstunde der sündigen Natur in ihrem Herzen und für alle weiteren nachfolgenden Generationen. Sie wurden sterblich und mit ihnen die ganze Schöpfung. Was diesen natürlichen Menschen ausmacht oder was das bedeutet, da kommen wir noch dazu. Und dies ist übrigens die prägendste prägendste und innere und äußere Entwurzelung, die je Menschen erfahren haben, diese Vertreibung aus dem Paradies. Es war etwas, was Gott niemals wollte. Und alle künftigen Generationen, er wollte nämlich nicht nur die beiden, sondern alle künftigen Generationen vor dem Bösen und all seinen fürchterlichen Konsequenzen bewahren. Das war der freie Wille von Adam und Eva, gegen Gott zu rebellieren. Und jetzt kann man sich fragen, warum haben sie denn überhaupt einen freien Willen gekriegt? Warum hat Gott den beiden eigentlich einen freien Willen gegeben? Weil Gott wusste, dass nur in einem freien Willen echte Liebe möglich ist. Es geht nur mit einem freien Willen, sonst sind wir Marionetten und werden eben manipuliert. Und das Schlimme ist, dass dadurch auch die Liebe zu Gott, das Herzstück aller Moral und Güte, nun ins Gegenteil verwandelt werden konnte. Und darin liegt jetzt auch die Möglichkeit, sich selbst als oberste Priorität zu sehen. Das war ja das, wo auch Satan gesagt hat, und ihr werdet sein wie Gott. Diese Entscheidung. Und für mich ist es eine der Grundübel der Sünde auch, dass Menschen sich erhöhen und sich an die höchste Priorität setzen und Gott verlassen. Und das Ganze wird dann eben noch befeuert von diesem begrenzten Herrscher dieser Welt. Und was für mich gut ist und was ich immer toll finde, am Ende weiß ich, dass Gott aber trotzdem alles unter Kontrolle hat. Er weiß das alles, es kommen bestimmte Zeiten auf uns zu, aber Gott hat alles unter Kontrolle. So, dadurch entstand jetzt eine ganz neue Ausgangsposition, in der erstmal jeder Mensch ohne persönliche Beziehung zu Gott geboren wird. Das ist sozusagen dieses Erbe Adams. Können wir vielleicht die nächste Folie einblenden? Genau. Da steht hier, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod. Auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen hingekommen, weil sie ja alle gesündigt haben. Das heißt letzten Endes, so wird erstmal jeder Mensch, wenn er geboren wird, ist dann wie ein Baum, der geistlich, sage ich mal, heimatlos entwurzelt wurde. Also er wurde entwurzelt und seine seelische und geistliche Nahrung an frischen oder weniger frischen Bächen bezieht. Also das heißt, jeder Mensch, wenn er geboren wird, ist wie ein Baum, der geistlich entwurzelt wurde. Das ist diese, im Prinzip diese Entwurzelung, die, von der ich vorhin auch gesprochen habe. Und ich spreche davon, wie ein Mensch aufwächst, ob christliches Elternhaus oder nicht. Es ist erstmal der Ort, an dem seine geistliche, seelische und körperliche Entwicklung und vor allen Dingen das Selbstverständnis seiner Identität geprägt wurde. Aber auch sein Herz. Das Herz ist der Ort, wo die tiefste Überzeugung eines Menschen ist, seine Motivation und Absicht. Und das Herz ist auch die Schaltzentrale aller Entscheidungen. Das heißt, wir treffen Entscheidungen aus unserem Herzen heraus und leben auch danach. Und aus dem Herzen kann das eine oder das andere kommen. Segen oder Fluch, Tod oder Leben. Die gute Nachricht ist jedoch, Gottes tiefster Herzenswunsch setzt alles daran, dass jeder Mensch seine Wurzeln so früh wie möglich wieder in Gott gründet. Das ist sein größter Herzenswunsch, dass er nach Hause kommt. Vielleicht die nächste Folie. Die nächste nochmal. Genau. Er möchte, also in Timotheus 2, 4 bis 6 steht, er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt. Jeder steht hier. Denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen freizukaufen. Und das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Gott steht treu zu seinem Bund mit den Menschen, denn er möchte immer noch ein Gegenüber haben, dass er in der gleichen, also wo er in der gleichen Liebe verbunden sein kann, wie er sie seit Ewigkeiten zu seinem Sohn hatte. Und das in Ewigkeit. Tragischerweise wird es viele geben, die in ihrer Entwurzelung stecken bleiben und auf die Frage, wer bin ich, warum bin ich oder wohin gehe ich, das ist so die elementarste Frage, die viele Menschen sich irgendwann mal stellen, in irgendeiner Form, finden sie keine endgültige Antwort. Aber das ist ja auch unser Missionsauftrag. Jesus sagt ja im Matthäusevangelium am Schluss, geht hinaus in alle Welt und macht die Menschen zu Jüngern. Und ich glaube einfach, ist auch jetzt hier der Aufruf, wenn es hier jemanden gibt, der die Entscheidung noch nicht getroffen hat, dann würde ich ihn dazu motivieren, das zu tun. So, kommen wir zurück, oder kommen wir nun zu uns als wiedergeborene Christen. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir eine komplett andere Ausgangsposition haben als die, die Gott nicht kennen? Dass dieser entkräftete Kampf der Suche nach der Identität, der Berufung, befeuert von diesen existenziellen Bedürfnissen, geliebt, angenommen, wertgeschätzt und sicher zu sein, beendet ist. Ist beendet. Und warum ist es so? Weil wir angekommen sind. Und wo sind wir angekommen? Beim Vater im Himmel, dem Ursprung allen Lebens. Und Christus selbst, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, hat uns zum Vater geführt. Es ist der Ort, wo die tiefste Erfüllung seines Seins und unserer existenziellen Bedürfnisse bereits gestillt sind. Ich hoffe, dass ich in der Schule aufgepasst habe. Das ist vollendete Vergangenheit, oder? Sie sind erfüllt, bereits gestillt. Na, die nächste Folie bitte mal. Ja. Im 1. Korinther 8, 6, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Und ich kann sagen, der Tisch aller himmlischen Segnungen ist gedeckt, reich gedeckt mit allen Verheißungen. Und wir können im Überfluss davon nehmen. Nächste Woche. Jetzt sofort. Wir können sofort zugreifen. Es muss uns klar sein, dass es nicht erst irgendwann ist, sondern wir können jetzt von diesem reich gedeckten Tisch nehmen. Die Frage, die vielleicht bei dem einen oder anderen auftaucht, warum tue ich mir so schwer, dieses wunderbare Gnadengeschenk Gottes in bestimmten Lebensbereichen als Wahrheit anzunehmen? Oder warum kann ich dieses ewige Zuhause nicht richtig oder gar nicht in meinem Herzen annehmen, geschweige denn glauben? Und eines kann ich schon mal mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen oder sagen, an Gott liegt es nicht. Also gibt es wahrscheinlich Hindernisse, Stolpersteine in unserem Leben, die Mängel oder Bedürfnisse erzeugen und uns daran hindern, in unserer Identität, die wir in Christus schon bereits haben, zu glauben. Beziehungsweise ein siegreiches Leben zu führen in der von Gott gewollten Berufung. Und ich sage ja, ich glaube, wir alle kennen das. Und Gott weiß das, dass, wo wir gerade stehen, im Herzen stehen, und er möchte uns helfen. Und ich möchte euch mal eine Geschichte vorlesen von einer jungen Frau. Das war vor vielen Jahren, habe ich diese Geschichte mal gehört in Altensteig in einer Seminarreihe, die mich sehr berührt hat und die eigentlich sehr gut zu diesem Thema auch passt. Und zwar ist es eine junge Frau, die sehr gut in der Schule ist, irgendwann ihr Abitur macht und dann hat sie in ihrem Zeugnis, sie kriegt dann ihr Zeugnis und in diesem Zeugnis sind alles lauter Einser, aber es ist eine Zwei dabei. Und sie sieht es so und geht nach Hause und freut sich total. Sie hat sich total über ihr Zeugnis gefreut und präsentiert dieses Zeugnis ihrem Papa. Sie geht zu ihrem Vater hin, gibt ihm das Zeugnis, erwartet jetzt Liebe, überschwängliche Liebe und Freude von ihrem Daddy. Und er nimmt dieses Zeugnis, schaut drauf und sagt, na, der Zweier, das hätte auch ein Einser sein können, und gibt ihr das Zeugnis zurück und geht weg. Und sie hat ihn noch angeguckt und sie hat richtig in seinem Gesicht gelesen und hat erwartet, dass er wirklich sie von Herzen lobt, liebt, was auch immer, unabhängig von dem Ganzen. Und das Problem war dann, beziehungsweise was bei ihr dann passiert ist, das war wie ein Trauma. Das sind manchmal Dinge, die passieren im Leben, gerade wenn man jünger ist, das kann traumatische Erlebnisse erzeugen im Herzen. Und sie hat eine Lüge für sich aufgenommen. Und die Lüge, wenn wir mal die nächste Folie bringen. Nee, das ist sie nicht. Dann lese ich sie vor. Das ist die Festlegung, genau. Um in Liebe angenommen und wertgeschätzt zu werden, muss ich immer besser sein. Es reicht nicht. Ich muss mich mehr anstrengen. So wie ich bin, kann ich nicht geliebt werden. Mit mir stimmt was nicht. Das war die Lüge. Und die Lüge hat sich ganz fest in ihrem Herzen festgesetzt und fast schon, oder man kann sagen, manifestiert. Und das war auch der Ort, das Herz, da wo die Lüge dann gelandet ist, das Herz, wo sie gut bewacht hat und ganz viel Scham drüber lag, wo auch niemand sehen durfte. Und mit diesem Pfund, sage ich mal, und erstmal ohne Glauben ist dieses junge Mädchen so ins Leben gestartet. Und es setzte sich dann auch wie so ein roter Faden in ihrem Leben fort, diese Lüge, im Studium, im Beruf, im Alltag, bei Familien und Freunden. Und diese Lüge entfaltete natürlich auch entsprechende Früchte. Und wenn ihr was im Wege stand, um diesen Mangel zu stillen, wurde sie zornig und bitter und verletzte dadurch andere Menschen, aber nicht nur andere Menschen, sondern sich selbst am allermeisten. Das war so ein existenzieller Kampf um Annahme und Liebe, die kein Mensch stillen konnte. Sie war wie ein Schwamm, der immer mehr austrocknete und ihr sehr viel körperliche und mentale Kraft kostete. Und als Erwachsene kam sie dann zum Glauben und nahm erstmal dieses Selbstbild mit in den Glauben und versuchte aus eigener Kraft ein gottgefälliges Leben zu führen. Klammer auf, Liebe Gottes verdienen, Liebe Gottes oder die Liebe auch bei Menschen sich verdienen, Klammer zu. Es war grundsätzlich immer zum Scheitern verurteilt. Und Paulus nennt dieses Prinzip auch Fluch, das können wir im Römer 7, 19 bis 24 nachlesen. Denn dieser Fluch des Gesetzes besteht darin, dass wir offensichtlich immer wieder mal nicht in der Lage sind, das zu tun, was wir tun sollen. Auch wenn wir es als richtig oder notwendig erkannt haben. Entkräftet und kapitulierend ging sie in die Seelsorge, um Hilfe zu erfahren. Es muss nicht immer der Weg sein, aber in dem Fall war es so der Weg. Und dort erfuhr sie etwas Neues und elementar Wichtiges. Ihr wurde bewusst, dass es da einen Treiber gab, der es nicht gut mit ihr meinte. Und dieser Treiber war diese festgelegte Lüge hier. Das war ihr Treiber gewesen, den sie manchmal schon gar nicht mehr richtig wahrgenommen hat und wurde dann immer wieder von Satan auch befeuert, ne, in den Situationen ihres Lebens. Und nach erkannte sie ihre falsche, in dieser Seelsorge erkannte sie nach und nach ihre falsche Ausgangsposition. Ich muss mir meine Liebe bei Gott und den Menschen verdienen, das war einfach diese Lüge zusammengefasst, damit ich wertgeschätzt und geliebt werde. Die nichts, aber auch gar nichts mit dem Gnadengeschenk Gottes zu tun hatte und so anstrengend war. In kleinen Schritten durfte Jesus sie nun liebevoll und sanft aus dem Boden dieser Lügen entwurzeln. Und nach war sie auch bereit, ihre Wurzeln nun in Christus zu gründen. Dort gab es plötzlich keinen Treiber mehr, sondern gnadenvolle und bedingungsvolle Liebe, Annahme, Sicherheit. Sie durfte endlich erstmal zur Ruhe kommen. Liebevoll machte Gott in ihrem Herzen bewusst, dass er sie wunderbar und einzigartig gemacht hat, dass er sie schon gesehen hat, bevor sie geboren war. Ein Juwel, über das er sich so sehr freute und liebte. Dass jeder Tag ihres Lebens schon im Buch geschrieben war, dass jeder Augenblick schon feststand, noch bevor der erste Tag begann. Sie durfte erfahren, dass Gott kostbare Gedanken über sie hat und dass es unendlich viele sind. Und viele wissen bestimmt, das ist der Psalm 139, den hat sie verinnerlicht. Und sie muss nichts dafür tun. Und sie durfte nach und nach erkennen, dass mit ihr alles stimmt und sie ein wunderbares Unikat ist. Und aus der nun ständig wachsenden Beziehung zu Gott und einer bedingungslosen Liebe zu ihr, war sie nun auch bereit, ihren Anteil zu erkennen. Sie hat Vertrauen zu Gott gefasst und konnte plötzlich ihren Anteil auch erkennen. Durch Buße und Vergebung konnte nun Gott an den Ort gehen, den vorher aus Scham niemand sehen durfte. Die Lüge, so wie sie hier steht, durfte nun ans Licht kommen. im Herzen. Jesus durfte diese zuvor gut bewachte Herzenskammer öffnen, die Lüge entwaffnen, sie öffentlich zur Schau zu stellen und über sie zu triumphieren. Und im Licht seiner Wahrheit sprach er dann zu ihr, wie diese Lüge am Licht war, ans Licht gekommen ist, sprach er dann zu ihr, du bist mein geliebtes Kind. Ich habe dich wunderbar gemacht. Ich liebe dich bedingungslos. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Tränen flossen und endlich konnte diese Wunde durch das Wort Gottes behandelt und auch später heil werden. Befreiung wurde sichtbar durch das Wort Gottes. Gott durfte nun Wohnung in ihrem Herzen machen. Zunehmend wurde ihr die Beziehung zu Gott und zu seinem Wort immer wichtiger. Ihr Brückengeländer war nun nicht mehr eine Lüge, sondern das heilende und befreiende Wort Gottes. Und auch wenn manchmal noch falsche Gedanken kamen, die Lüge hatte, weil sie am Licht war, ans Licht gekommen ist, ihre Kraft verloren. Sie kannte nun das Wort Gottes, das schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert und ihre mächtige Waffenrüstung, die sie trägt. Sie war endlich angekommen beim Vater, dem Ursprung allen Lebens. Sie war zu Hause. Und Mimi hat Gott dann nochmal diesen Bibelspruch aufs Herz gelegt, Sprüche 3, 5 bis 6. Ich weiß jetzt gar nicht, ist das der nächste? Ja. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und jetzt kommt der wichtige Teil. Erkenne ihn auf all deinen Wegen und erst dann kann er deine Pfade ebnen. Erkenne ihn auf deinen Wegen, dann kann er deine Pfade ebnen. Ich weiß nicht, wo der eine oder andere von uns steht, im Moment, im Herzen auch. Aber eines kann ich sicher sagen, ein Leben zu führen aus eigener Kraft, Gott die Ehre geben zu wollen, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und deswegen würde ich mit euch gern nochmal auf diesen Begriff aus eigener Kraft ein Leben führen, das Gott ehrt, nochmal draufschauen, was das bedeutet. Aus eigener Kraft zu leben heißt für mich, ich nehme einen bestimmten Teil meines Lebens oder ich nehme in einem bestimmten Teil oder in einem bestimmten Bereich meines Lebens Gottes unermessliche Weisheit, Kraft und Stärke, sprich seine Wahrheit über mein Leben, nicht in Anspruch. Und wo findet denn dann der Abgleich? Wo findet denn dann der Abgleich statt? In unserem Herzen. Und wenn ich Gott ausklammere, dann muss ich ja auf irgendetwas zurückgreifen, was ich schon kenne. Und das ist erstmal das, was ich im Herzen habe. Und da befindet sich viel Gutes, kann aber auch viel Negatives sein. Es können Bedürfnisse, Defizite, Verletzungen, alles Mögliche kann da drin sein im Herzen. Was wir jetzt auch gehört haben. Und danach gleiche ich ab und treffe meine Entscheidungen. Ein weiterer Gegner, in Anführungsstrichen, kann auch sein, diese sündhafte Natur, die wir ja geerbt haben. Die Bibel spricht da vom Fleisch der Sünde. Wer das mal nachlesen möchte, was das alles bedeutet, könnt ihr gerne machen. Das habe ich jetzt nicht. Als Bibelvers hier oben. Aber die nächste Folie könnt ihr noch mal kurz einblenden. Genau. Im Römer 8, 6 bis 8 steht, denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und sie wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Und zu guter Letzt gibt es noch einen dritten Gegenspieler, das ist Satan. Der Widersacher, und da steht da vielleicht die nächste Folie noch, da steht dann im 1. Petrus 5, 8, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und wenn ich weiß, dass wenn ich ein Leben führe oder wenn ich Gott aus meinem Leben bestimmten Bereichen ausklammere, weil ich sage, da lasse ich nur nicht dran, dann muss ich wissen oder dann muss einfach klar sein, dass auf all meinen Wegen Gott mich da eben nicht, diese Pfade eben nicht ebnen kann, sondern dann laufe ich meinen Weg. Und ich möchte euch nochmal, in dem Zusammenhang hat mich heute früh nochmal Gott an diese Geschichte von der Corrie ten Boom erinnert. Ich weiß nicht, die meisten werden die Corrie ten Boom kennen. Das ist eine holländische Frau, die in der Nazizeit jüdische Menschen aufgenommen hat zum Schutz, aber dann irgendwann überführt wurde und ins KZ kam. Und mit ihrer Schwester zusammen und sie kam dann zwar wieder frei, viel, viel später, aber ihre Schwester ist im KZ verstorben. Und sie hat viel Leid erfahren, fürchterlichstes Leid. Die Corrie ten Boom ist später dann irgendwann mal, hat sie gesagt, ich möchte das, was ich erlebt habe, den Menschen mitteilen. Und ist viel in Kirchen, in irgendwelchen Gebäuden war sie dann eben gewesen, um ihre Geschichte zu erzählen. Da war sie jetzt in der Kirche und hat dann ihre Geschichte erzählt. Und nachdem sie fertig war, hat sie ihre Sachen eingepackt und wollte nach Hause gehen. Und in dem Moment, wie sie dann nach Hause gehen will, kommt ein Mann auf sie zu, stellt sich vor sie hin, begrüßt sie kurz und sagt, ich will Ihnen nur sagen, ich bin einer der Wächter, der auch verantwortlich ist, dass ihre Schwester im KZ verstorben ist. Ich habe zum Herrn gefunden und ich bitte sie um Vergebung. Und das beschreibt sie dann, was dann passiert ist. Zieht es mir gerade selber alles zusammen, muss ich sagen. Es war am Anfang, und ich wollte damit nochmal diese Natürlichkeit, also wenn sie jetzt nach diesen natürlichen Menschen gegangen wäre, oder beziehungsweise das hat sie gespürt als erstes, eine Schockstarre. Sie hat eine Kälte erfahren im ersten Moment, Kälte. Sie war wie paralysiert. Und er stand da und wollte ihr die Hand geben. Und dann kam aber das Zweite hinzu. Und das ist das, was im Prinzip sie auch so schön beschreibt. Sie kannte Gott, sie hatte Beziehung zu Gott. Sie liebte Gott von ganzem Herzen. Sie hat viel über Feindesliebe gepredigt vorher und hat dann letzten Endes sich auch, oder dieser Bibelvers, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus Jesus. All das plötzlich kam in diese Schockstarre hinein, kam das plötzlich, weil sie Jesus kannte und liebte vor allen Dingen. Und in dem Moment ist es wie ein, sie beschreibt es wie ein Strom, warmes oder lebendiges Wasser ist in ihren Körper gekommen und ist durch sie hindurch geflossen. Und sie hat gemerkt, wie plötzlich die Hand hochgehoben wird von ihrer Seite und ihm die Hand gibt. Und ihm von Herzen sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und sie hat ihm nicht nur die Hand gegeben, sondern sie hat ihn sogar noch umarmt. Von Herzen. Tränen sind geflossen, auch bei ihm und so weiter. Vergebung hat stattgefunden. Und was ich damit sagen will, das war wie, da war noch eine wunde Stelle in ihrem Herzen gewesen. Und Gott ist hingegangen und konnte und hat gesehen, das ist, ihr kennt ja Staudämme. Das war wie so ein Staudamm, das Wasser, das lebendige Wasser ist aufgestaut und plötzlich wird diese Staumauer rissig und konnte durchbrochen werden durch die Liebe Gottes. Und dann habe ich auch so für mich verstanden, denn aus ihr werden fließen Ströme lebendigen Wassers. Diesen Bibelvers, was das eigentlich heißt. Wir tun das ja oft, beten und alles, aber was heißt es denn eigentlich? Und Gott hat ihr da, wirklich diese Liebe geben können. Aber wieso konnte er ihr diese Liebe geben? Warum? Weil sie Beziehung mit unserem Gott hatte, weil sie nicht gesagt hat, na gut, 5 Minuten am Tag reichen mir, sondern weil sie gesagt hat, ich liebe meinen Herrn, ich will Beziehung haben, ich möchte, ja, das, was wir eigentlich vorhin auch gehört haben, näher an sein Herz kommen. Ich möchte angekommen sein, ich möchte nicht mehr kämpfen um irgendetwas, sondern ich möchte aus dieser neuen Ausgangsposition, ich bin ein Kind Gottes, Ich bin ein Kind Gottes, ich bin angenommen beim Vater. Und aus dieser inneren Sicherheit heraus konnte sie das tun. Wenn sie das aus eigener Kraft getan hätte, stellt euch mal vor, sie hätte das aus eigener Kraft getan, Gott ausgeklammert oder vielleicht gewusst, na ja gut, jetzt muss ich ein bisschen fromm sein, jetzt hebe ich mal die Hand. Wenn sie das gemacht hätte, dann hätte sie vielleicht noch, vielleicht, das ist jetzt Spekulation, es hingekriegt, ihm die Hand zu geben. Vielleicht, wir wissen es nicht. Aber letzten Endes, oder sie wäre gegangen oder hätte vielleicht sonst irgendwas gemacht. Deswegen brauchen wir Gott, das ist übernatürlich, das können wir selber nicht in uns erzeugen. Nur Gott kann das in uns. Und das ist auch, sie hat erkannt, dass es nicht um Handlungsdruck geht, sondern es geht um die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes ist etwas komplett anderes als dieses aus eigener Kraft. Vielleicht die nächste Folie bitte. In Titus 2, 11 bis 2 steht, denn die Gnade, nicht der Handlungsdruck, die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe leben. Die Gnade Gottes führt zur Umkehr. Das ist das Wichtige, das ist die Botschaft letzten Endes auch. Und Gnade ist ein vollkommen anderes Prinzip. Was bedeutet denn Gnade? Gott wendet sich den Menschen in Freundlichkeit und Liebe zu und beschenkt sie mit sich selbst, was er ja getan hat. Gott hat den ersten Schritt gemacht, er hat unsere Schuld und Sünden vergeben, er hat diese zerbrochene Beziehung wiederhergestellt, es ist vollbracht. Das singt schon die ganze Zeit, dieses Lied in mir. Es ist vollbracht. Und wir können nichts mehr dazu tun, damit es noch vollbrachter ist. Es geht einfach nicht. Wir kennen jetzt unser Zuhause. Wir sind Erben Gottes. Das haben wir vorhin alle schon gehört. Wir sind eine neue Kreatur in Christus, frei von jeder Verdammnis, von jedem Fluch, von jeder Verurteilung. Die Liebe Gottes ist in unser Herz ausgegossen. Und wir sind gesegnet mit einer mächtigen Waffenrüstung, um im Glauben fest zu bleiben und auch dem Bösen widerstehen zu können. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt durch mich. Christus hat mich zur Freiheit befreit. Und Gott hat mir zugesichert, dass er mich nie alleine lässt. Und wir vermögen alles in Christus, der uns Kraft und Stärke gibt. Und so vieles mehr. Steht alles in der Bibel. So viel mehr. Es ist vollbracht. Gott wünscht sich so sehr, dass wir in der Beziehung zu ihm geistlich wachsen. Das ist so sein Wunsch, den er hat, sein Herzenswunsch. Und aus der Liebe heraus ein Leben führen, das Gott ehrt. Und wir können das, jeden Tag können wir die Entscheidung treffen. Wenn wir sagen, wenn wir morgen ins Gebet gehen, kann ich sagen, Herr, sieh mir ins Herz und prüfe, wie ich es meine. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann führe mich zurück. Ich kann die Entscheidung treffen. Ich möchte Beziehung haben. Ich möchte aber nicht nur am Abend oder irgendwann, sondern ich will den ganzen Tag Beziehung haben mit Gott. Und du darfst mich erinnern. Du darfst mich immer erinnern an alles. Wenn ich in irgendeiner Form auf Wegen gehe, die dir jetzt nicht gefallen oder eben ich in die falsche Richtung laufe. Und ich glaube, je inniger wir Gemeinschaft mit Gott haben, desto mehr werden wir verstehen, dass Gott auch feinfühlig und kränkbar ist. Das können wir nachlesen in der Bibel. Jesus weinte. Gott war traurig. Ich glaube, Gott hat ganz viele Emotionen. Wir können ihn auch kränken mit unserem Verhalten, wenn wir falsche Dinge tun. Und wenn wir verstanden haben, dass eine Verhaltensveränderung, und jetzt ist das auch nochmal ganz wichtig, ein nicht aus eigener Kraft zu erbringendes, vom Gesetz erforderliches Werk ist, sondern die Frucht der Gnade, ein Ausdruck seiner freundschaftlichen Beziehung zwischen Gott und uns. Und Gott wünscht sich, dass wir aus seiner Quelle trinken. Und aus der Kraft des Heiligen Geistes. unsere Fähigkeiten und Fertigkeiten zu seiner Ehre einsetzen. Und vor allen Dingen, was mir auch wichtig geworden ist, wir dürfen uns auch mit unserer Begrenztheit versöhnen. Und das ist auch das, was mir vorhin so bewusst wurde. Wir sind begrenzt. Und ich glaube, Gott hat sich da mit Sicherheit was dabei gedacht. Weil in dieser Begrenztheit, wir können einmal sagen, okay, der andere hat mehr, wir können neidisch sein, das können wir natürlich. Oder wir können auch die Schönheit in dieser Begrenztheit sehen, dass ich sage, ich kann von dem anderen profitieren. In dem, wie wir zusammenleben, da kann ein bunter Blumenstrauß draus werden oder ein Misthaufen. Die Entscheidung treffen wir immer. Wisst ihr, und wenn wir anfangen, den anderen, den Menschen, der vielleicht fähiger erscheint, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, fähiger erscheint, wenn wir da versuchen, uns zu positionieren, dann ist es wie auf einer Waage. Dann versuche ich, mich auf die Waage zu stellen, damit ich nach oben komme und der andere nach unten. Und ich positioniere mich. Aber ich schmeiße da noch jemanden mit vom Thron, weil dann sitzt nämlich ich auf dem Thron und nicht mehr Gott. Und das muss uns immer bewusst sein, wenn wir in so einer Situation sind und gegen irgendwas kämpfen. Wir positionieren uns in einer Position, die uns nicht zusteht. Es ist vollbracht. Wir sind in Christus durch den Heiligen Geist beim Vater als seine Kinder angekommen. Wir sind zu Hause. Der Kampf um Anerkennung, Bedeutung und Sicherheit hat ein Ende. Warum? Weil wir es bereit sind. Unsere Beziehung, unsere Bestimmung und unsere Zukunft ist geklärt in Christus. Endlich zu Hause. Das ist ein Prozess, das können wir wahrscheinlich nicht immer, vielleicht sagt der ein oder andere, ich stehe gerade da oder dort. Es ist ein Prozess. Aber in diesem Prozess brauchen wir Jesus. Wenn wir den nicht mit drin haben, dann eiern wir irgendwo rum. Es ist ein Prozess, mehr oder weniger lang auf unserem Lebensweg. Und schließen möchte ich, vielleicht das nächste noch, die nächste Folie, mit dem Epheser 1, 3 bis 14, wo eindrücklich mit den Worten Gottes die herrliche Gnade und die Segnungen für die Gläubigen beschrieben wird. Und ich würde es gerne mit euch gemeinsam lesen. Hier rüber. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und stehen. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat, in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, als unter einem Haupt zusammen, dem Herrn, Moment, alles unter einem Haupt zusammen, den Christus sowohl im Himmel als auch auf Erden ist. In ihm, welchen wir auch ein Erbteil haben, erlangt haben, die wir vorherbestimmt nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr als Gläubige wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums und zum Lob seiner Herrlichkeit. Das sind Bibelverse, die gebe ich euch mit, für die kommende Woche mal zu verstoffwechseln. Nicht nur drüber zu lesen, sondern wirklich mal zu verstoffwechseln, um zu verstehen, was Gott eigentlich da ausdrücken möchte für uns persönlich. Amen.